Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir haben eben gerade von der Güte Gottes gesungen. Und ich habe einige laut von der Güte Gottes singen hören, weil wir ganz genau wissen, wie wichtig die Güte Gottes in unserem Leben ist. Dass wir es brauchen, dass Gott gut zu uns ist. In unseren ganzen Miseren, in unseren ganzen Kämpfen brauchen wir Gottes Güte, die Antwort gibt auf die ganzen Fragen, die in unserem Herzen aufploppen. Und wir haben davon gesungen, dass wir mit Jesus durchs Feuer gehen. Habt ihr es gelesen? Habt ihr es gesungen? Wir gehen mit Jesus durchs Feuer. Und so mancher sitzt hier oder stand eben gerade und hat dieses Feuer. Aber nicht das Feuer, was wir hier immer beschreien, ja, sondern eher ein Feuer der Probe, der Anfechtung und des Kampfes. Und in diesen Augenblicken, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, haben wir das Gefühl, dass wir abgeschnitten sind von allem, abgeschnitten vom Leben und abgeschnitten von Gott und auch damit abgeschnitten davon, einen Wert zu haben im Reich Gottes. Dass wir nicht in der Lage sind, zu handeln und zu dienen. Wir sind im Prinzip taugenichts, weil wir gerade durch ein Feuer gehen. Und es ist wichtig, dass wir heute hier sind. Die Güte Gottes ist für dich da, wenn du durch Feuer gehst. Die Güte ist da, wenn du durch Krisen gehst, wenn du durch Beziehungsnöte gehst, wenn du durch Ängste und Sorgen, Existenznöte gehst. Gottes Güte ist da. Glaubst du daran? Wir müssen lernen, dass es nicht auf unser Wirken ankommt, auf unser Gutsein, sondern auf Gottes Güte, dass Gott etwas in unserem Leben tun kann. Gottes Güte ist nicht eine Antwort auf unser Gutsein. Gottes Güte ist nicht eine Antwort auf unser Gutsein, dass wir frei von Krisen sind, sondern Gottes Güte ist eine Antwort auf unser Schlechtsein und auf unsere Miseren. Deswegen besingen wir auch die Güte Gottes. Und jeder, der die Güte Gottes eben gerade lauthals besungen hat, wahrscheinlich liegt das daran, entweder magst du es einfach laut zu singen, oder, und das ist, glaube ich, eher realistischer, hast du erkannt und erlebt, dass Gott mehr zu bieten hat, als das, was du mit deinen Augen sehen kannst. Dass er in deine Situation hineinwirken konnte. Und er kann es wieder tun. Wir werden uns gleich in den Missionsauftrag der Jünger hineinstürzen und sehen, welchen Auftrag Jesus für uns jeden Einzelnen hat. Und ich möchte, dass du hörst, diese Botschaft ist nicht für die guten Christen, nicht für diejenigen, die viel geleistet haben oder die bewiesen haben, dass sie es drauf haben. Denn Jesus spricht seinen Missionsauftrag zu Jüngern, die gerade voller Angst sind, die nicht wissen, wie sie das alles zusammenkriegen sollen, die in den letzten Stunden total versagt haben und eigentlich taugenichts waren, die auch in einer Feuerprobe waren und nicht gesiegt haben, sondern voller Verzweiflung waren und eben nicht Glauben gehalten haben. Und in diese Situation kommt Jesus mit seinen Worten, dass er sie gebrauchen möchte, um diese Welt umzukrempeln und zu verändern. Und das sind keine Absolventen einer guten Jüngerschaftsschule. Ja, sie haben eine Jüngerschaftsschule, aber man, wenn man sich die Jünger anschaut, denkt man eigentlich eher, ihr solltet nochmal wiederholen. Nochmal in die erste Klasse. Nee, Jesus sagt, und jetzt geht. Aber wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass Jesus solche Menschen nutzt und sie sendet und sie beauftragt mit so einem heiligen Ruf? Die Antwort haben wir besungen, weil Gott gütig ist, weil Gott mehr kann. Und auch wenn du sagst, boah, ich habe gerade so eine Not, wenn du wüsstest, hey, der Herr weiß. Und trotzdem richtet er die Worte auf dich, der Perspektive. Er mutet dir etwas zu, nicht weil du top bist, sondern weil Jesus top ist. Weil Jesus durch deine Schwäche etwas tun kann. Und lasst uns diesen Fokus nicht vergessen. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt Vertrauen einflößt und Zuversicht und Hoffnung, dass du Dinge bewirken kannst in uns, dass du Dinge bewirken kannst durch uns. Egal wie schwach wir sind, egal wie groß die Not ist, du bist größer, du bist stärker und du stehst über den Dingen. Danke, dass du dich so herablässt in unseren Staub, und in unserem Dreck. Und dass du dort deinen Segen ausgiehst und auch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, du siehst jede niedergeschlagene Seele und ich bete für dich, dass du die Kraft des Heiligen Geistes durch diese Predigt, durch dieses Wort Gottes heute erfährst und ermutigt rausgehst. Nicht aufgrund einer reinen Motivationsrede, sondern aufgrund einer Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Amen. Wir haben in der letzten Woche Taufe gefeiert. Wer war da? Okay, die Täuflinge waren auch da, sehr gut. Es war eine schöne Feier. Wir haben 6 Frauen getauft und wir haben gesehen, wie sie vor aller Öffentlichkeit ihren Glauben bekannt haben und gesagt haben, ich gehöre zum Team Jesus. Und wenn du Christ bist und deine Bibel kennst, dann weißt du auch, die Taufe ist ein wesentlicher Schritt, um Jünger zu werden oder um Jünger zu sein. Es ist nicht der einzige Schritt, um in der Jüngerschaft Jesu unterwegs zu sein, aber es ist ein Schritt. Und im Missionsauftrag können wir das auch lesen, dass es ein Step ist. In Markus 16 sehen wir das ab Vers 15. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Hier sehen wir eine Verquickung, wenn du zum Glauben an Jesus kommst und das über dich sagen kannst, dass du Jesus als Herrn hast, dass du umgekehrt bist von deinen Wegen und hin zu ihm, dann ist der nächste Step Taufe, sich zu taufen und damit zu bekunden, mein altes Leben ist vorbei und etwas Neues beginnt mit Jesus. Und Jesus sagt weiter, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Nur diese 2 Seiten gibt es, nichts anderes, nichts dazwischen. Entweder glaube ich und bin errettet und lass mich taufen oder ich bin ungläubig und ich werde verdammt werden. Und die Hölle ist mir sicher. Jesus spricht weiter über diejenigen, die glauben. Er hat schon gesagt, dass die glauben, werden auch weitermachen. Sie werden nicht einfach nur im Taufwasser stehen bleiben, sondern es heißt weiter, dass diese Zeichen denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also er zeigt damit, diese Jünger, die glauben und sich taufen lassen, sind auch Menschen, die dann wirken. Ja? Nicht vielleicht jetzt in jeder einzelnen Facette, dass du sagen kannst, habe ich 1, 2, 3, 4, aber diese Dinge passieren, diese Dinge existieren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir Gottes Wunderwirken auch unter uns registrieren können und nicht nur durch auserkorene Heilige, sondern durch Jünger geschieht das, durch die, die glauben. Wer glaubt hier in diesem Raum? Der Text spricht über euch. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Okay, er hat ihnen den Auftrag gegeben, so und jetzt ade, jetzt gehe ich mal. Jene aber zogen aus und predigten überall. Und das ist wichtig, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Der Herr ist in den Himmel hinaufgefahren, aber nicht um uns zu verlassen, sondern vom Himmel her zu regieren und auch durch die Kraft des Heiligen Geistes uns in die Lage zu versetzen, treue Zeugen zu sein des Evangeliums, der Liebesbotschaft Gottes an diese Welt. In Matthäus 28 lesen wir etwas Ähnliches. Der Missionsauftrag von Jesus aus der Perspektive von Matthäus, wo Jesus Folgendes sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren oder alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also hier haben wir wieder, ihr habt einen Auftrag, ihr sollt rausgehen und ihr sollt meinen Auftrag ausführen, aber ich werde euch nicht allein lassen, sondern ich bin bei euch. Jesus ist mit uns, Jesus ist mit den Jüngern unterwegs. Und die Berufung lautet aus Matthäus 28 eigentlich eine ganz simple. Wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes für mein Leben, was ist die Berufung in meinem Leben, kann man natürlich sehr spezifisch hineinschauen, was ist deine ganz individuelle, persönliche Berufung, die Gott dir gegeben hat. Das ist ein spannendes Thema, aber das können wir unmöglich jetzt für jeden Einzelnen durchdeklinieren. Die Frage ist, gibt es etwas, was Allgemeines, was für dich gilt? Und Matthäus 28 gibt dir einen guten Wink, was unsere gemeinsame Berufung ist, wie sie sich dann im Konkreten zeigt, wird unterschiedlich sein. Aber ganz grundsätzlich sagt Jesus hier, was deine und meine Berufung ist, wenn wir ihm denn folgen und wenn wir an ihn glauben. Was sollen wir tun? Wir sollen überall, wo wir sind, sollen wir Menschen zu Jüngern machen. Das ist der Auftrag der Christen. Macht zu Jüngern. Dann geht er weiter und er sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, was ich euch geboten habe, lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe. Also es geht nicht, das ist ganz interessant, viele verwenden dieses Wort von Jesus, na, wir sollen einfach Leute unterweisen und unterrichten, dass sie einfach die Dinge gehört haben. Jesus geht hier nicht nur von Schulstunde aus. Er sagt hier, lehrt sie alles zu bewahren, lehrt sie alles zu befolgen. Das ist was ganz anderes als lehrt sie alles zu wissen, oder? Wenn ich jemanden darin trainiere, etwas zu wissen, dann kommen wir für 1,5 Stunden zusammen und ich erzähle ihm die Prinzipien Gottes und dann ist der Unterricht vorbei und wir gehen unseres Weges. Aber wenn das Ziel von Jesus ist, lehrt sie alles zu befolgen, dann reicht nicht nur eine Schulstunde von 1,5 Stunden, sondern dann brauche ich ein Leben miteinander, wo ich so ins Training gehe, dass der andere an mir sieht, was es bedeutet, Jesus gehorsam zu sein. Es geht bei dem Missionsauftrag darum, sozusagen als finalen Step, Menschen auch den Gehorsam zu Gott auch beizubringen. So mit Gehorsam haben wir es ja nicht so. Das fängt schon von ganz klein an mit unseren Kindern. Und das endet nicht mit dem Erwachsensein. Da haben wir Mühe. Und da brauchen wir Leute, die an unserer Seite sind und uns zeigen, nicht nur, was bedeutet es, die Dinge zu wissen, sondern was bedeutet es, auch in den Dingen unterwegs zu sein, das zu tun, was Jesus gesagt hat. So, und Jesus hat natürlich eine ganze Menge gesagt, aber wenn wir jetzt einfach nur mal bei dieser Passage bleiben, dann sollten wir uns fragen, ja, was hat denn Jesus geboten, was wir befolgen sollen? Was ist es denn ganz konkret, wenn wir aus Matthäus 18 kommen, was er gerade gesagt hat? Was sollen wir anderen weitergeben, was sie tun sollen? Hat jemand eine Idee? Und zwar das, was er unmittelbar gerade gesagt hat, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles zu befolgen. Das bedeutet, wenn ich jemanden lehre, alles zu befolgen, dann bedeutet das, hey, ich mache dich jetzt zum Jünger, ich taufe dich. Ich zeige dir, was es bedeutet, in den Fußspuren Jesus zu laufen. Und das bedeutet, dass du andere zu Jüngern machst, sie taufst und ihm beibringst und sie trainierst, mit Jesus unterwegs zu sein. Ihr guckt wie große Fragezeichen. Also der Auftrag ist eigentlich ganz simpel. Jünger sollen Jünger machen und vielleicht sogar noch besser, Jünger sollen Jünger machende Jünger machen. Jünger sollen Jünger machen. Also neue Nachfolger von Jesus, so weit so gut. Aber das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ihr sollt Nachfolger machen, die so fit sind, dass sie wiederum neue zu Nachfolgern machen, die wiederum neue zu Nachfolgern machen. Es geht bei Jesus um Multiplikation. Es reicht nicht, dass ich sage, okay, ich mache dich zu einem Jünger und dann bist du irgendwie in meiner Gefolgschaft und dann ist gut. Und dann bist du in meiner Gefolgschaft, du bist in meiner Gefolgschaft und wir kreisen uns um uns selbst. Sondern nein, ich mache dich zu einem Jünger, dass du deinen Blick erhebst und schaust, auf wen habe ich Zugriff? Auf wen kann ich Einfluss nehmen? Wen vertraut mir Gott an, dass ich in die Lage versetzt werde, Jünger zu machen und nicht wieder ich? Hey, wenn das so wäre, dann wäre nämlich Jesus immer noch heute hier und würde das Ding ganz alleine rocken ohne uns. Sondern er hat gesagt, ihr multipliziert und macht es so, dass andere wieder in die Lage versetzt werden, zu multiplizieren. Die große Frage, die uns heute beschäftigt, ist, mache ich Jünger? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ich bin ja Christ, irgendwas. Was bedeutet das denn eigentlich so? Was ist meine Berufung? Was tue ich eigentlich? Ja klar, Gott lieb haben und den Nächsten auch, aber welchen Effekt habe ich? Jesus, ganz klar, mach Jünger und auf eine Weise, dass andere so voller Feuer sind, dass sie gerne anderen wieder davon erzählen. Dass sie andere wieder in die Schule nehmen und ins Training nehmen. Hey, ich zeig dir, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Hey, wow, alles klar, ich bin dabei. Wie kann ich das lernen, das anderen weiterzugeben, dass sie wiederum Jünger werden? Deine Berufung ist nicht, Teil der Christusgemeinde zu werden und in der Reihe zu sitzen und einfach nur, dass unsere Mitgliederzahlen hochgehen. Ja, sie gehen hoch, schön. Aber das Ziel ist nicht dieser Platz. Das Ziel ist nicht dieser Ort, wo ich einfach nur höre, was andere erleben, was andere machen und wir haben uns lieb. Sondern das Ziel ist, dass ich so zugerüstet bin, dass ich selber den Missionsauftrag ausführe und anderen beibringe, den Missionsauftrag ebenso auszuführen. Das bedeutet, wir wirken stellvertretend für Jesus, dass Menschen in Kontakt mit ihm kommen und sie es anderen ermöglichen, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Ich glaube fest, dass Jesus uns einst fragen wird, hast du Jünger gemacht? Und an dieser Stelle müssen wir echt mal in uns gehen. Jesus will nicht viel von uns. Ja, unser ganzes Leben ist klar. Ja. Aber das ist die simple Sache, die am Ende sagt, macht Jünger, tauft sie, trainiert sie. Wenn Jesus uns etwas sagt, dann hat er die Erwartungshaltung, dass wenn wir ihn kennen und seine Worte für uns heilig sind, dass wir auch nach ihnen handeln. Jesus wird uns irgendwann fragen, was ist mit meinem Auftrag geschehen in deinem Leben? Kennst du deinen Auftrag? Hey, ja, ich war Gemeindemitglied. Ich war sonntags im Gottesdienst. Ja, das ist gut, das gehört auch dazu. Aber die Frage ist, übst du den Auftrag aus? Wer ist dein Jünger? Wen bejüngerst du, könnte man vielleicht fragen. Machst du Jünger? Das ist unsere gemeinsame Berufung. Also wir werden jetzt weitergehen. Du hast jetzt die Möglichkeit aufzustehen und rauszugehen. Aber das ist unser gemeinsamer Auftrag. Ist dir das bewusst, dass Jesus diesen Ruf über dein Leben ausgerufen hat? Du bist dazu bestimmt, andere in die Gegenwart Gottes zu bringen. Andere in die Gemeinschaft zu Gott zu führen. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Dass Menschen auch wirklich dann in diesen Schritten wachsen. Das ist ja nicht in unserer Hand. Wäre ja schön, wenn wir da irgendwo einen Knopf in den Menschen finden könnten, wo wir draufdrücken und jetzt habe ich einen Jünger. Aber zeigt es mein Leben und meine Bemühung, dass ich den Missionsauftrag ausführe und Menschen beeinflusse auf eine Art und Weise, dass sie Gott kennenlernen und dass sie Jesus treu sind? Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, denn in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wiederholt Jesus förmlich seinen Missionsauftrag, indem er sagt, ich werde jetzt bald weg sein und ihr werdet von diesem Punkt an, von Jerusalem, werdet ihr über Samarien gehen und ihr werdet bis ans Ende der Welt gehen und meine Zeugen sein und ihr braucht dafür die Kraft des Heiligen Geistes von oben. Ihr werdet ausgerüstet werden. Und das geschah ja dann wenige Zeit danach zu Pfingsten. Und dann sollt ihr bis an das Ende der Erde gehen. Apostelgeschichte 1. Das hat Jesus denen gesagt. Das Problem ist, dass die Gemeinde schon im ersten Jahrhundert, die Leute, die Jesus persönlich gehört haben, könnt ihr euch das vorstellen? Jesus persönlich gehört zu haben, wie er das gesagt hat. Die Gemeinde hat sich damals schon geweigert, das zu tun, was Jesus von ihnen wollte. Hey, die haben den Heiligen Geist bekommen und da ging es richtig ab. Ja, die Kraft Gottes hat sich manifestiert. Und jetzt muss man eigentlich sagen, okay, Jesus hat gesagt, wir sollen von hier über Samarien bis ans Ende der Welt und auch Menschen, die nicht Juden sind, erreichen mit der Liebesbotschaft Gottes. Wir lesen erst in Apostelgeschichte 10, dass auf einmal ein Mensch, der nicht Jude war, zum Glauben an Jesus Christus kommt. In Apostelgeschichte 1 war es eine Ansage, hey, bis ans Ende der Erde. Und in Apostelgeschichte 10 muss Petrus nochmal erinnert werden von Jesus, hey, ich habe euch was gesagt. Er sieht eine Vision, da gehen wir jetzt nicht tief rein. Aber das Resümee der Geschichte, ich habe euch einen Auftrag gegeben, zu Menschen zu gehen, die nicht Juden sind. Ihr sollt bis an das Ende der Erde gehen. Moment mal, ich soll zu Heiden gehen? Ja, das habe ich dir schon mehrmals gesagt. Hast den Missionsauftrag nicht gehört? Hey, und zwischen Apostelgeschichte 1 und Apostelgeschichte 10 vergehen, je nach Rechnung, 8 bis 10 Jahre. Jesus hat ihnen eine Botschaft gegeben, ihr sollt Menschen erreichen, die Gott nicht kennen, die absolut gottlos sind. Und dazu bekommt ihr die Kraft des Heiligen Geistes. Sie bekommen die Kraft des Heiligen Geistes und sitzen 8 Jahre mindestens rum und gehen nicht bis ans Ende der Erde, um Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Hey, und das sind Leute, die waren Christen der ersten Stunde. Hey, die haben alles erlebt. Die haben erlebt, wie Tote aus den Gräbern auferstehen. Die haben die Wunderwirkung Jesu erlebt und er sagt ihnen, geht. Ich gebe euch einen Auftrag. Ihr sollt Jünger machen. Ihr sollt taufen. Ihr sollt lehren. Ihr sollt trainieren. Sie haben es nicht getan. Die Gemeinde hat sich geweigert. Und ich glaube, dass wir zu einem guten Teil als Christen uns ebenso weigern. Vielleicht unbewusst. Aber ich glaube, dass viele Christen sich überhaupt gar nicht bewusst sind, dass sie beauftragt worden sind von Jesus, nicht einfach nur Konsument in den Reihen zu sein, sondern das Bedürfnis zu haben, hey, trainiere mich, dass ich in der Lage bin, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und einen Geschmack Jesu Christi in die Gespräche hineinzubringen. Dass Menschen Hunger bekommen nach Gott, dass sie durstig werden nach Gott und dass sie sich Fragen stellen. Dass ich Menschen zu Christus führe, Jünger zu machen. Zweiter Step, dass ich den Hunger habe, Menschen in die Taufe zu begleiten und sie zu taufen. Dritter Step, dass ich andere trainiere von dem, was Gott mir gegeben hat. Ja, du bist vielleicht kein Pastor, ja, und kannst die Dinge nicht so toll erklären wie ich. Ja, aber du hast etwas erlebt mit Jesus. Amen. Wer hat was mit Jesus schon erlebt? Wer hat schon Wahrheit aus der Schrift erkannt? Ihr habt eine ganze Menge weiterzugeben, meine Freunde. Eine ganze Menge habt ihr weiterzugeben. Ihr habt vielleicht nicht auf jede Frage eine Antwort. Überraschung, ich auch nicht. Aber Jesus hat nicht gesagt, geht raus und ihr sollt Besserwisser sein und auf jede Frage eine Antwort haben. Nein, ihr sollt Zeugen sein meiner Liebe. Und ich frage dich heute provokant mit dieser Frage, und wen taufst du? Wen taufst du? Hast du überhaupt ein Bedürfnis in dir, diesen Missionsauftrag zu lesen und zu sagen, ey, ist ja krass. Ich darf Menschen in der Taufe begleiten und ich darf sie taufen und an der Seite stehen und dieses Bekenntnis gemeinsam fröhlich bekennen und jemanden taufen? Ich frage das heute, weil bei den allermeisten, und wenn es bei euch nicht so ist, dann dürft ihr alle gleich im Kollektiv aufstehen und mich rausschmeißen. Aber ich glaube, bei den allermeisten ist das überhaupt nicht auf der Kette, dass es überhaupt zum Programm eines Jüngers gehört, Menschen zu taufen. Sondern wenn wir das lesen, dann lesen wir so mit so einer Brille, wir sollen Menschen zu Jüngern machen und wenn sie sich dann taufen lassen wollen, dann gehen wir zum Pastor, der macht mit denen einen Taufkurs und dann darf er nur taufen und dann holen wir sie am Wasser wieder ab und wenn sie weitere Fragen haben, dann gehen sie zum Pastor und der erklärt ihnen dann die ganzen Dinge. Wir haben unsere Berufung vergessen. Wenn du in dir überhaupt gar kein Bedürfnis hast, Menschen in die Taufe zu führen und sie nicht am Wasser abzugeben, sondern selber mit ihnen zu gehen, weil du sie zum Jünger machst, weil du in diesem Step einfach gerade prägend bist für sie, dann hast du deine Berufung vergessen. In jedem Christen sollte die Motivation vorhanden sein, ich möchte Menschen zu Christus führen. Ich möchte Menschen in die Taufe begleiten und ich möchte das, was ich erkannt habe, weitergeben, trainieren und gehorsam lehren. Und wenn du dieses Bedürfnis in dir nicht hast, ist gut, dass du heute da bist. Du hast deine Berufung vergessen, aber du wirst heute daran erinnert. In uns hat sich so ein Denken etabliert, dass bestimmte Dinge nur von bestimmten Menschen getan werden dürfen. So wie so eine Schere im Kopf, die wir im Bibeltext gar nicht finden. Es wäre ein Witz gewesen, ja, wenn wir am Sonntag bei der Taufe, wenn ich gepredigt hätte, hätte ich gesagt, so, jetzt gehen wir zur Taufe und dann setze ich mich da einfach auf die Wiese und dann gehen andere rein und taufen. Das geht doch nicht. Wo ist der Pastor? Wo ist der Pfarrer? Wo ist der ordinierte Geistliche? Warum geht der denn nicht ins Wasser? Das geht doch jetzt hier nicht. Was sind das überhaupt für Leute, die da jetzt ins Wasser gehen? Vielleicht hat sich das so mancher gefragt. Waldemar, mit wem geht denn der da eigentlich gerade ins Wasser? Was berechtigt den da ins Wasser zu gehen und den da zu taufen, bitteschön? Wo ist sein Zertifikat? Hat er eine Ausbildung darin? Ey, wenn du für Taufen Ausbildung brauchst, ja, dann sind wir verloren. Wir haben ein Denken, dass bestimmte Dinge nur von bestimmten Personengruppen getan werden dürfen. Und ich sage hier und heute, das ist falsch und Jesus fremd. Sein Auftrag widmet sich Jüngern. Das war Leute. Ja, das waren Apostel und wow, das sind krasse Typen. Aber woher kamen die? Hey, das waren Leute wie du und ich, ganz einfache Leute. Hey, und hier sind manche krass studiert. Hey, wir haben sogar Doktoren unter uns. Ihr seid viel mehr als diese Jünger damals. Hey, die sind so aufgetreten, dass einige sagen, wer sind die eigentlich überhaupt? Das Einzige, was wir mit denen verbinden, die waren mit Jesus zusammen, aber mehr nicht. Aber die haben sonst nichts zu bieten. Hey, das reicht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das das einzige Kriterium, was du brauchst. Warum ich der Überzeugung bin, dass es falsch ist zu denken, dass bestimmte Dinge nur von bestimmten Menschen getan werden dürfen, liegt unter anderem am Missionsauftrag, den wir gelesen haben, aber auch an Epheser 4, Vers 11 bis 13. Dort heißt es, und er hat die einen als, also sorry, hier ist von Jesus die Rede, wie er Leitungspositionen in seine Kirche installiert und was diese tun sollen innerhalb der Gemeinde. Und er, Christus, hat die einen als Apostel gegeben und die andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Man redet hier vom sogenannten fünffältigen Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Meistens siehst du bei christlichen Leitern, dass der eine eher einen Hang dazu hat, der andere eher einen Hang dazu hat. Der Dani ist eher so evangelistisch unterwegs, ja, und ich bin eher so lehrmäßig unterwegs. Und so könntest du das so sehen, ja. Jeder hat so einen Schwerpunkt, könnte man so sagen. Also diesen fünffältigen Leitungsdienst hat Jesus in die Kirche installiert. Was sollen die jetzt tun? Also er hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Gott hat Leiter eingesetzt mit unterschiedlichen Gabenschwerpunkten und das ist gut. Leiter sind wichtig. Aber wir haben vergessen, was Epheser 4 uns kommuniziert. Wir haben in unserem Denken, hey, wir haben etwas als Kirche zu tun. Wir haben einen Auftrag in unserem Ort, in unserem Landkreis. Wir nehmen Geld in die Hand und wir stellen jetzt jemanden ein, der ist Pastor und der macht den Dienst. Das kennt die Bibel so nicht. Die Bibel kennt durchaus, dass Leiter angestellt werden von der Gemeinde und supportet werden und ich sag mal so entlastet werden, dass sie sich voll auf ihren Dienst konzentrieren können. Aber was beinhaltet ihr Dienst? Es heißt hier, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Was bedeutet das? Wir sind dafür da, um Gemeinde zuzurüsten, den Dienst zu tun. Und nicht ihr hört uns zu, wie wir den Dienst machen. Wenn du Teil von Gemeinde wirst und von biblischer Gemeinde, dann bedeutet es, du wirst mit hineingenommen und lernst von den Leitern, wie es funktioniert, dass du in deinem Kontext Jünger machen kannst, wie du taufen kannst und wie du andere trainieren kannst. So simpel ist das. Dafür sind wir da. Unsere Funktion ist nicht, euch die ganze Arbeit vom Hals zu halten, sondern die Gemeinde fit zu machen. Fit zu machen, Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. Menschen zu Christen zu machen, Menschen zu taufen und Menschen zu unterweisen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass sie an eurem Beispiel sehen, was es bedeutet, in den Fußspuren Jesus zu gehen, ihm zu gehorchen, seinem Wort treu zu sein. Das ist unsere Aufgabe, die wir hier haben. Und die Heiligen, also vielleicht hast du dich eben gerade noch nicht so angesprochen gefühlt, ne? Wir sind ja zur Zurüstung der Heiligen da, damit bist übrigens du gemeint, wenn du an Jesus glaubst. Das sind nicht irgendwie auserkorene 144.000 ominöse Personen, sondern Heilige sind die, die mit Jesus verbunden sind. Und Paulus schreibt hier, dass wir die Heiligen für das Werk des Dienstes zurüsten. Und dann spricht er von der Erbauung des Leibes Christi. Was bedeutet das? Die Gemeinde soll gestärkt werden durch deinen Dienst. Das soll das Resultat sein. Wird der Leib Christi, also Jesu Organismus, wir sind ja Glieder an seinem Leib, wird dieser Leib gestärkt und aufgebaut durch dich? Das ist das, was Jesus will, dass seine Gemeinde stark wird, aber nicht durch den Pastor, ja natürlich auch, aber durch jedes einzelne Element, was hier unterwegs ist. Und wir sollen den Effekt haben, dass wir eine Glaubenseinheit haben, dass wir Christuserkenntnis haben und dass wir reif werden. Hier steht die volle Mannesreife oder die völlige Erfüllung in Christus finden. Dazu sind wir hier gemeinsam da. Frag dich mal, mit welcher Motivation du Gemeinde besuchst. Sage ich, ich muss wieder dorthin, wo sich meine Geschwister treffen. Ich muss wieder dort Einfluss nehmen, um diese Gemeinde zu stärken. Oder bin ich eigentlich nur da, um mich berieseln zu lassen, zu konsumieren und zu hoffen, dass das alles hier ein Ende findet, dieses ganze Elend, damit ich wieder nach Hause gehen kann. Jesus beruft uns, dass wir euch trainieren, Jesus lieb zu lieben, Menschen zu lieben, die Gemeinde zu lieben. Und unsere Praxis, meine Lieben, gleicht oft mehr dem Katholizismus als der biblischen Gemeinde. Denn wir haben so ein priesterliches Denken, der da vorne, das ist der Priester und der soll das machen. Auch wenn du jetzt sagst, nee, damit habe ich nichts zu tun, und doch ist es so. Auch unsere Freikirchen sind von diesem katholischen Denken völlig übersät. Gewisse Dinge dürfen nur ganz besondere Personen tun. Aber ich bin nicht gemeint. Ich kann nicht verwendet werden für diesen heiligen Dienst. Meine lieben Petrus, der ja für einige sowas wie der erste Papst sein soll, dieser Petrus sagt selber, dass wir Gläubige, so sagt es in seinem Brief, dass wir Gläubige eine heilige Priesterschaft sind. Er sagt nicht, ich bin Priester und dann gibt es irgendwie eine Sukzession von mir zu heiligen Priestern und zu heiligen Päpsten. Nix da. Du bist mit Jesus verbunden, du gehörst zur heiligen Priesterschaft. Du gehörst zur königlichen Priesterschaft, sagt er. Und obwohl die Bibel klarstellt, dass wir alle Priester sind, man redet hier vom allgemeinen Priestertum, dass wir alle Priester sind, dass wir alle den Dienst haben, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen und sie in die Versöhnung zu bringen mit dem Vater im Himmel. Obwohl wir alle Priester sind laut Bibel, haben wir doch ein hierarchisches System in unserem Kopf, das nur Amtsträger bei gewissen Tätigkeiten in Frage kämen. Wie zum Beispiel bei der Taufe. Hey, wenn ich manchmal Leute frage, magst du diese Person mit mir taufen? So, ich? Warum denn ich? Naja, du triffst dich mit der Person regelmäßig, betest mit der Person, liest Bibel mit der Person. Wer soll sie sonst taufen? Ja, aber ich? Ja, wer sonst? Ja, das kann ich das überhaupt? Woher kommt dieses Denken? Ich weiß nicht woher. Aber es kommt nicht aus der Schrift. Es kommt nicht aus der Bibel. Wir haben aus dem Priestertum aller Gläubigen ein Priestertum aller Amtsträger gemacht. Hört mir bitte, diese Worte sind echt wichtig. Wir haben aus dem Priestertum aller Gläubigen ein Priestertum aller Amtsträger gemacht. Ich bin nicht euer Priester. Ich bin nicht euer Priester. Ich bin nicht derjenige, der die heiligen Dinge tut. Die Bibel spricht nicht davon, dass diese wichtigen Dinge im Prozess der Jüngerschaft, dass das nur eine kleine, auserwählte Schar tun darf. Es gibt nur eins, tatsächlich, es gibt nur eins, was limitiert und restriktiv behandelt wird. Und das ist, dass berufene und begabte Älteste die Aufgabe bekommen haben, mit Autorität die biblischen Standards in Sachen der Lehre und der Lebensführung in der Gemeinde zu etablieren, in Autorität zu lehren. Das ist das, was uns obliegt. Ja, das ist die einzige Restriktion, die wir im Neuen Testament finden, was allein Ältesten obliegt. Das soll niemand anders tun. Das sollen berufene Älteste tun. Und das geschieht auch in dieser Gemeinde. Der Rest, wo wir Ausnahmen machen, hey, es ist für mich manchmal ein Ding. Ja? Alles, was irgendwie geistliche Tragweite hat, wird dann auf die Pastoren, auf Älteste abgewälzt. Und dann geht es, Glaubenskurs muss ein Ältester machen. Hier hat jemand vielleicht Probleme mit satanischen Bindungen. Da muss jemand beten. Wir brauchen den Pastor, der dafür beten soll. Wir wollen Abendmahl feiern. Ja, das können doch nur die Ordinierten oder irgendwie die Amtsträger in dieser Gemeinde. Wo findest du das in der Bibel? Dann werden Hochzeiten gefeiert. Ja, da brauchen wir wieder unseren Zeremonienmeister. Der Pastor muss da bitte schön kommen. Seelsorgegespräche, das sollen am besten mal die Ausgebildeten machen. Hey, ich habe nichts gegen Ausbildung und ich mache diese Dinge natürlich auch gerne. Aber wenn wir so ein Denken haben in unserem Kopf, das macht bitte der Heilige da vorne, dann gehen wir an dem Modell der Bibel vorbei. Und dann schlafen wir und tun nicht das, was wir tun sollen. Und genau das Gleiche passiert auch mit der Taufe. Taufen? Hey, in einigen Gemeinden ist das ein richtiges Gebot. Taufen dürfen nur Älteste. Ich habe lange gesucht. Ich habe nichts gefunden. Jünger machen Jünger. Nicht Pastoren machen Jünger. Nicht Pastoren taufen und nicht nur Pastoren lehren und trainieren, sondern das machen wir alle gemeinsam. Oh, ich höre noch kein Amen. Gibt mir jemand ein Amen? Oh, so viele, die in die Taufe gehen wollen, um andere zu taufen. So war das nicht gemeint. Euer Ja sei ein Ja. Alles darüber hinaus ist vom Bösen. Und ich frage mich, woher kommt dieses Denken? Denn wir sehen das noch nicht mal im Vorbild unseres Herrn Jesus und der Apostel. Von Jesus können wir das nicht haben. In Johannes 4, Vers 1 bis 2. Hört mal, wie Jesus das gemacht hat. Weil von denen haben wir ja die Taufe geerbt bekommen. Ne? Johannes 4, 1 bis 2 heißt es, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, der Kontext jetzt mit den Pharisäern ist nicht so wichtig, sondern hier heißt es, Jesus hat mehr Jünger gemacht und mehr getauft. Das ist die erste Aussage. Jesus hat mehr Jünger gemacht und mehr getauft. Und da, direkt danach heißt es, Jesus hat gar nicht selber getauft. Muss man überlegen. Also wenn irgendjemand berechtigt ist zu taufen, dann Jesus. Jesus hat das gar nicht gemacht. Jesus hat nicht getauft, sondern seine Jünger. Von den Aposteln lernen wir das auch nicht. In 1. Korinther 1, 14 bis 17 lesen wir, wie Paulus zu der Gemeinde in Korinth Folgendes schreibt. Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Hey, ich kenne das ich habe einen Freund, der betreut Missionare und Gemeindeleiter international. Und wenn er seine Gemeinden besucht, dann haben sie ein Tauffest, wenn er kommt, und dann wird getauft. Und wer darf taufen? Dann darf
derjenige, der diese Gemeinden betreut, der, ich sag mal, richtig eine Reputation hat, richtig wichtig ist, der darf dann ins Taufwasser gehen und diese für ihn unbekannten Menschen taufen. Und dann denke ich, warum? Also ist nicht schlimm, ja, darf er gerne tun, aber warum? Ist interessant, Paulus hat es nicht gemacht. Paulus war in Korinth, oh, der Apostel Paulus ist da, wir haben Taufe, wer soll jetzt taufen? Wer soll jetzt predigen? Klar, der Apostel hat dann gepredigt. Aber Paulus hat gesagt, nee, ich taufe nicht. Das mache ich nicht. Ihr werdet abhängig von mir. Ihr werdet abhängig von mir. Und wir sehen als Modell schon bei Jesus und bei Paulus, dass nicht zwangsläufig der Leiter taufen muss. Obwohl man sagen könnte, das sind eigentlich die Auserkorenen. Aber warum machen die beiden das nicht? Warum hat das Jesus nicht gemacht? Warum hat das Paulus nur so selten gemacht? Waren sie unfähig? Hatten sie einen Bandscheibenvorfall? Oder waren sie unwürdig, dass sie das nicht machen können? Daran kann es nicht liegen. Ich glaube, dass diese beiden gewusst hatten, wie wichtig es ist, andere zu trainieren. Dass sie wissen, ich bin beauftragt, Jünger zu machen. Wir sind in den Dienst genommen und nicht nur eine ganz kleine auserwählte Schar, die etwas geistlich mit Tragweite tun darf, sondern wir alle als Jünger sind gefragt. Und dort, wo die Bibel uns keine Restriktionen gibt, sollten wir auch in unserer Gemeindetradition keine aufstellen. Das sollten wir tunlichst lassen, weil wir dann ein falsches Bild in die Köpfe projizieren. Und genauso ist es dann oft, dass wenn jemand mit jemandem unterwegs ist und merkt, der ist am Glauben interessiert, Pastor, hilf, der hat Interesse an Jesus. Was soll ich jetzt tun, um Himmels Willen? Okay, er hat sich beim Pastor bekehrt, Halleluja. Jetzt fragt er mich wegen der Taufe. Pastor, wir brauchen einen Taufkurs. Kannst du bitte den Taufkurs machen? Und kannst du bitte auch ihn taufen? Ich bin nur der Handtuchträger draußen, der ihn dann ummantelt und ihn drückt und knuddelt. Und wenn er mich dann auch fragt, hey, wie geht denn das mit dem Christsein? Pastor! Oh, um Himmels Willen. Jesus hat seine Jünger trainiert, dass sie das tun, was sie an ihm gesehen haben, Jünger zu machen. Hey Leute, tauft sie. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, hey, wenn ihr Jünger macht, dann macht Jünger, die andere wieder zu Jüngern machen. Lass mich diesen Passus kurz abschließen mit 1. Thessalonicher 1, 5 bis 7, wo wir sehen können, wie die Dinge, die sich in unserem Leben etablieren, sollen auch wiederum auf andere einen Effekt haben. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki ein sehr ermutigendes Wort. Hört mal hin. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Okay? Wir haben das Evangelium gebracht. Es geschah nicht nur im Wort, sondern auch mit Kraft und Heiligen Geist, großer Gewissheit. Wow, das war richtig, hatte einen Impact auf die Menschen in Thessaloniki. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Wir waren bei euch. Wir haben das Wort gebracht mit der Kraft des Heiligen Geistes, hat einen Effekt auf euch. Und nicht wir mussten nach Mazedonien und Achaia gehen, sondern euer Beispiel wurde zum Vorbild für andere, die wiederum euch nachgeahmt haben. Ihr habt uns nachgeahmt, wir haben Christus nachgeahmt. So funktioniert das christliche Leben. Du bist irgendwo in Kontakt gekommen mit einem Christen oder vielleicht mit einer Gemeinde, mit einem Pastor und du lernst von ihm, ahmst ihm nach. Mein Lieber, du bist jetzt dazu berufen, dass du zum Vorbild für andere wirst, dass sie wiederum dir nachahmen, dass die Dinge, die du lernst, dass sie in Fleisch und Blut übergehen und dass du ein Wohlgeruch bist dort, wo du bist und andere das sehen bei dir und sagen, das ist ein Vorbild, ihm ahme ich nach und wenn ich ihm nachahme, ahme ich Christus nach. Und wenn ich ihm wiederum nachahme, werden mich wiederum andere sehen und in ein Vorbild in mir entdecken. Wow. Hey, Jesus geht es um Multiplikation. und nicht um eine kleine Horde, die sich um einen Mann oder um eine Ältestenschaft sammelt und einfach nur die ganze Zeit die Energie von ihnen zieht und einfach sich nur satt frisst wie so eine Raupe und fett wird, sondern dass wir anfangen, so wie die Raupe nimmersatt irgendwann, anfangen zu fliegen und andere an uns sehen, was werden kann, wenn Jesus in unserem Leben ist. Versteht mich nicht falsch, die Gemeinde, ja, ist auch ein Ort, wo wir kommen können und wo auch uns gedient wird. Wo unsere Wunden geheilt werden, wo unsere Tränen getrocknet werden. Wo wir aufgefangen werden, wo unsere Not gemildert wird. Das ist wichtig und viele erleben das auch. Und es ist gut, wenn du in dieser Gemeinschaft das erlebst. Ich komme hier, es ist wie so erste Hilfe. Herr, ich brauche Hilfe. Und da sind Geschwister, die sind für mich da. Hey, das ist gut, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Das ist doch nicht das Ende des christlichen Lieds. Die andere Seite sieht aus, Gott hat dich berufen zu dienen. Und nicht nur, dass du Empfänger bist, sondern dass du zum Sender wirst. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, sagt Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 5. Wir sind stellvertretend gesandt für Christus, um die Botschaft rauszubringen. Und wir sind beauftragt zu dienen. Wie sieht das aus? Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu Christus zu führen, sie zu taufen und sie zu trainieren, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich, dass wir in unserer Gemeinde es nicht zur Tradition haben, zumindest seitdem ich hier bin, ich kenne das gar nicht anders, dass ich irgendwie allein im Taufwasser stehe. Ich habe noch nie hier in der Gemeinde allein getauft. Und das liegt nicht daran, dass ich keine Muckis hätte und das nicht könnte. Und einige fragen sich so, warum gehen die eigentlich zu zweit da rein? Ich mache das ganz bewusst nicht. Ich mache das richtig gezielt nicht. Und ich werde es nur dann tun, wenn alle Corona haben und in Quarantäne sind und ich mit dem Täufling im Wasser stehe. Ansonsten wirst du das bei mir nicht sehen. Sondern wir gehen zu zweit rein. Und es ist noch nicht mal so, dass ich meinen Ältesten dazu nehme. Sondern ich frage den Täufling, hey, wer ist dein Vorbild? Mit wem bist du in Jüngerschaft? Und dann kommen Namen. Aber ja, jetzt gerade ist diese Person prägend irgendwie auf mich. Da lerne ich was von. Wir sind unterwegs gemeinsam. Dann sage ich, hey, dann frag diese Person, ob sie dich taufen möchte. Und dann ist manchmal bei den Betroffenen, ich darf taufen? Wow. Hey, es gibt nichts Cooleres. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Erfüllenderes, als mit Menschen zusammen unterwegs zu sein, sie zu Christus zu führen und zu sehen, wie sie ihr Vertrauen auf Jesus setzen, wie sie anfangen zu glauben und erste Babyschritte zu gehen. Wer hat das schon mal erlebt? Wer hat das schon mal dieses Vorrecht gehabt, bei Menschen dabei zu sein, die mit Christus gemeinsame Sachen machen? Wer hat das schon mal erlebt? Ich hoffe, dass wir in einigen Monaten mehr Hände oben haben. Ist das ein Vorrecht? Hey, es ist so ein Geschenk. So schön zu sehen. Ja, aber dabei bleibt es nicht. Es ist so schön, mit jemandem in der Taufe zu stehen und dieses Bekenntnis gemeinsam zu feiern. Es ist so eine Freude. Es erfüllt einen selber so sehr. Ihr kennt das, wenn man am Ufer steht und aufs Wasser schaut. Und das erfüllt ja schon einen oft, oder? Ja, also ich höre das manchmal so, wow, das war so ermutigend und auch für mich glaubensstärkend, da irgendwie dabei zu sein und das zu sehen. Hey, wisst ihr, wie es ist, im Taufwasser zu stehen und gemeinsam das mit dieser Person zu machen? Andi, ist es erfüllend? Amen. Es gibt nichts Besseres. Sagt er mir immer wieder, es gibt nichts Besseres, als Menschen zu taufen. Hey, wisst ihr, wie erfüllend das ist, mit Christen, die Leute, die zu Christus gekommen sind, die sich taufen lassen haben, mit ihnen zusammen zu sein und ihnen die Wahrheit Gottes zu erklären und zu sehen, wie sie die Prinzipien in die Tat umsetzen, wie sie anfangen, gehorsam Jesus nachzufolgen und die in dieser Segensspur laufen. Es gibt nichts Besseres. Jede Agenda, jede Aufgabe, die du in deinem Kalender hast, ist nichts gegen das. Wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest, dann musst du deinen Kalender umprogrammieren. Und frage dich in deinem Kalender, wo geschieht Jüngerschaft? In welche Menschen investiere ich mich? Wo sind Menschen, wo Gott mir Einfluss gibt, in die ich investieren kann, dass sie Christus kennenlernen? Oder Menschen, die schon im Glauben unterwegs sind, aber es noch nicht geschafft haben, Jesus in der Taufe zu bekennen? Wo sind Christen, die aber stehen geblieben sind? Wo kann ich mit ihnen unterwegs sein und sagen, hey, lass uns ein halbes Jahr gemeinsam in der Bibel lesen? Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Menschen in Christus wachsen. Warum? Weil wenn Menschen im Glauben wachsen, manifestiert sich Jesus Christus selbst in ihnen. Das heißt, wir sehen Herrlichkeit Jesu Christi in den Personen, die wir begleiten. Gottes Gegenwart manifestiert sich dort. Christus wird sichtbar. Und für einen Christ gibt es nichts Schöneres, als Christus am Werk zu sehen. Amen. Darum ein Wort an die Getauften. Also ich sehe jetzt dich von letzter Woche. Wenn deine Taufe frisch ist, denk ja nicht, du hast nichts zu geben. Denkt ja nicht, dass ihr irgendwie, jetzt habt ihr das Programm fertig, jetzt einen Haken hinter. Es fängt erst gerade an. Ich sehe dich jetzt hier, Julie. Die in den ersten Reihen sitzen, sind immer meine Opfer. Ja? Hey Julie, du bist beauftragt von Jesus, ein Wohlgeruch zu sein dort, wo du bist. Werbung zu machen für Jesus. Dass Menschen an dir ein Vorbild sehen und dass du sie, auch wenn es nur kleine Schritte sind, zu Jesus führst. Ob das gelingt oder nicht, liegt nicht in unserer Hand. Das ist nicht unser Job. Wir sollen Werbung machen und dann ist die Mission erfolgreich. Den Rest muss der Heilige Geist tun. Hey, du bist beauftragt, Menschen zu taufen. Könnt ihr euch noch erinnern, Andi, du hattest beim Taufgottesdienst die Moderation des Gottesdienstes, die Gottesdienstleitung. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, wie er da stand und hat gesagt, hey, vor 2 Jahren stand ich hier im Wasser und jetzt moderiere ich den Gottesdienst. Du gehörst ins Wasser, um andere zu taufen. Dann erfüllt sich die Mission, die Jesus uns gegeben hat. Dass das, was Gott an uns getan hat, dass wir das weitertragen und dann andere tun. Frage dich, wer ist dein Jünger? Wer ist dein Nachahmer? Es gibt keine wichtigere Frage als diese. Wer ist dein Jünger? Wer ist dein Nachahmer? Und diese Aufgabe ist natürlich übermenschlich und übernatürlich. Deswegen hat Jesus auch in seinem Missionsauftrag nicht mit unserem Auftrag geendet, sondern in Matthäus 28, Vers 20 gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir tun das nicht allein und wir tun das auch nicht aus unserer Kraft heraus. Das ist unmöglich. Aber Jesus ist da und dadurch werden die Dinge möglich. Jesus ist gestorben, er hat den Tod besiegt. Er hat uns neues Leben gegeben durch den Heiligen Geist. Und er regiert vom Himmel her und möchte uns gebrauchen, dass Emmendingen in Bewegung kommt und Menschen in die Jüngerschaft gerufen werden. Aber nicht durch euren Pastor, sondern durch die Christusgemeinde. Amen.